Was ich jetzt gerne mit dir reden würde, ist das Wort Metapher. In deinem Buch schreibst du auch sehr viel über Metaphern. Es steht zum Beispiel auch oben als Untertitel Metaphern für Lebendigkeit. Nimm uns mit, bitte, lieber Dietmar, auf die Reise in die Welt der Metaphern.
Ja, wir sind auf dieser Reise, ist an sich ja auch wieder eine Metapher, um es anders zu beschreiben, auch das ist eine Metapher, wir kommen um Metaphern ähnlich rum. In der Linguistik ist der Begriff Metaphern sehr eng. Also in dem Buch habe ich dieses Beispiel, Julia ist die Sonne. Das ist aus linguistischer Sicht, das sind Metaphern. Dass über Julia geredet wird, als wäre sie die Sonne. Und im NLP und vielen anderen, auch im inzwischen Business-Bereich und so weiter, wird unter Metapher Storytelling verstanden, dass Geschichten erzählt werden. Ich hatte mal einen Kunden und bei dem war das so und so und der dachte zuerst auch solche Geschichten oder sonst irgendwelche Geschichten mit Moral halt, ja, so von wo man dann was draus lernen kann. Metapher heißt eigentlich einfach nur Übertragung. Und so gesehen ist schon unser ganzes Erleben eine Metapher. Ich erzeuge gerade Schallwellen, die dann auf magische Art bei dir ankommen und übersetzt werden in Bedeutung. Also eine Übertragung in was Ähnliches. Es ist nicht genau dasselbe. Und so übersetzen wir Photonen in Bilder. Insofern ist alles Erleben an sich schon eine Metapher, eine Übertragung in eine Erlebenswelt. Und dann haben wir diese tiefen Metaphern, auch das eine Metapher von räumlicher Tiefe, wie zum Beispiel, dass wir unter etwas leiden oder uns über etwas freuen. Räumliche Metaphern unter, über und so. Also das ist, was ich meine. Wir kommen nicht um Metaphern herum, weil unser Denken aus diesen sinnlichen Urerfahrungen sich zusammensetzt, wenn wir so eine Bausteinmetapher verwenden wollen. Also unser Erleben ist metaphorisch von den Sinnen her, die eine Übersetzung von Rohdaten sind, um das in der Metapher zu beschreiben. Zu den Worten, in denen wir dann denken, in Worten denken, als wären Worte ein Behälter. Das ist unausweichlich. Und sich das bewusst zu machen, in welchen Metaphern wir denken, hilft zu verstehen, welche Wirkung das hat, diesen Fokus zu übernehmen, den eine Metapher vorgibt. Und hilft auch zu wählen. Was gibt's für andere Metaphern und wie fühlen die sich an und wie sieht die Welt in dieser Metapher aus? Und dadurch wird auch klar, was ist das Gemeinsame hinter all diesen Metaphern? Was spiegelt sich in all diesen Bildern? Was ist dieses ursprüngliche Erleben? Was ist die Quelle all dieser Metaphern? Das heißt, sich mit Metaphern zu beschäftigen, hilft frei zu sein von Metaphern. Und es ist nicht, wir sollten keine Metaphern haben oder so. Das ist wie, wir sollten keine Worte haben oder kein Erleben haben.
Und durch diese Freiheit, Metaphern zu erkennen, kann man ja überhaupt die Metapher wählen, die vielleicht sich lebensfreundlicher, liebevoller und schöner anfühlt, als jetzt Metaphern gefühlt ausgeliefert zu sein. Ohne dieses Können, diese Möglichkeit und dieses Sehen und das Erkennen der Funktion in Metaphern ist das andere gar nicht möglich.
Ja, wir haben über Spielraum geredet. Metaphern geben einen bestimmten Spielraum. Wie gefällt mir dieser Spielraum? Was ist in dem möglich? Welche Freiheit gibt es in diesem Spielraum? So wie bei jedem Spiel gibt es Regeln, wie beim Fußball darfst du nur in Spezialfällen die Hände benutzen. Und die Regeln machen das Spiel überhaupt erst möglich. oder wie sich eben Musiker einigen oder sich darauf einlassen, welches Lied gerade gespielt wird. Und innerhalb von diesem Lied gibt es einen Spielraum. Und ohne diese Beschränkung auf diesen speziellen Spielraum gibt es keine Freiheit.
Ein Beispiel wäre der Ernst des Lebens als Metapher oder das Spiel des Lebens. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt den Ernst des Lebens durch diese Metapher erlebe oder ob ich durch die Metapher, das Leben ist ein Spiel, ein Spielraum.
Genau, und dann ist auch klar, auch das ist kein Entweder-Oder. Wo das nimmst du ernst, dann hast du das Spiel nicht verstanden, sondern ja, das ist ein Spiel, in dem es ernste Momente gibt. Das ist kein Ausschluss von, es sollte immer heiter sein oder was auch immer. All-inclusive ist eine andere Metapher fürs Leben.
Ja, vielleicht ist mir das Beispiel gekommen, weil man oft halt im Schulkontext dann hört, die Schule, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und wenn das dann ja geglaubt wird, und es ist ja dann oft auch so, weil Kinder ja dann auch nicht immer das hinterfragen, was Erwachsene oder was Eltern sagen, dann scheint so, als wäre die Schule wirklich der Ernst des Lebens und jetzt wird, also geht es dann so weiter. Und ich glaube schon, dass da dann so auch diese ursprüngliche noch größere Lebensfreude und Neugierde, dass es nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man durch diese Metapher dann erlebt.
Ja. Ja, und was heißt Ernst in dem Fall ist, du hast einen Spielraum, der dir vorgegeben wird und der kann sehr eng sein und es ist nicht unbedingt das, was du dir aussuchen würdest. Wie zum Beispiel, du musst jetzt diese Aufgabe lösen. Wir machen jetzt Mathe und wenn dir nach Tanzen ist, dann hast du leider Pech gehabt. Und dann lernen wir, ja, das ist jetzt kein Spaß, sondern jetzt wird Mathe gemacht. Der Ernst des Lebens.
Aber ähnlich ist es ja auch jetzt im Erwachsenenleben. Wenn ich zum Beispiel merke, ich muss jetzt das und das und das und das und das machen, dann kann es sein, dass sich das nicht so schön anfühlt, wenn dieses Muster herkommt, wenn ich jetzt was abarbeiten muss. Gleichzeitig natürlich ein paar Dinge soll man machen, aufs Klo gehen oder auch vielleicht dafür zu sorgen, dass genug Essen zu Hause ist. Aber das ist für mich als erwachsenen Menschen auch direkt erlebbar diesen Unterschied von, wenn ich was muss, was abarbeiten muss und mir gesagt werde, was ich tun muss und wann ich es tun muss, dass das einengend und ja nicht so schön ist. Und gleichzeitig, wie schön es ist, wenn jetzt auch für ein anderer Mensch oder ich mir selber diese Freiheit lasse von, was ist jetzt, was braucht es jetzt oder was fühlt sich jetzt stimmig an. Und gleichzeitig ist dann auch so, wenn ich mich jetzt mit Terminen vollklopfe und vollstopfe, dann und das über längeren Zeitraum und wenig Acht gebe auf den Organismus, was er jetzt gerade braucht, dass das dann ja auch sehr schnell kippen kann und dass dann auch wieder die Gedanken lauter werden, die jetzt nicht unbedingt hilfreich sind. Dass es auch so ein Zusammenspiel ist, wo dann das eine ins andere reingreift.
Ja, wenn der Organismus gestresst ist, dann wird das Denken meistens ziemlich aktiv. Und nicht unbedingt immer wirklich bezogen auf das körperliche Empfinden, sondern auf die Interpretation, die Übersetzung von was nervt gerade oder was stresst gerade. Es können andere Leute sein, das kann alles Mögliche sein, statt ich denke gerade ein bisschen viel in Muss. Wenn wir uns aber diese Muss anschauen, ja, wie zum Beispiel ich muss aufs Klo. Ja, es ist nicht wirklich ein Muss, sondern wir kennen wahrscheinlich noch von früher die Konsequenzen, was passiert, wenn wir nicht aufs Klo gehen. Und das wollen wir nicht. Ja, oder wenn das Wochenende kommt und wir gehen nicht einkaufen, dass wir hinterher das bereuen werden. Oder wenn wir nicht in die Arbeit gehen, dass das heißen könnte, ja, jetzt verliere ich die Arbeit und dann kann ich mir die Wohnung nicht mehr leisten oder solche Sachen. Ja. Und dann ist es eine freie Entscheidung für meine Wohnung, für meinen vollen Kühlschrank oder für meine saubere Hose. Es ist nicht wirklich ein Muss, sondern es ist eine Entscheidung. Und ich tue das dann mir zuliebe oder jemand anders zuliebe. Ich muss jetzt zum Bahnhof, um meine Freunde abzuholen oder so. Ja, es ist nicht wirklich ein Muss, aber es hat halt Konsequenzen, wenn ich das will.
Ja, genau. Ist ein perfektes Beispiel, welche Sichtweise durch welchen Filter man das anschauen kann, durch diesen Muss-Filter oder durch den Filter, der dann sich gleich viel liebevoller und schöner zeigt und auch dann irgendwie auch einfach auch Sinn macht.
Ja, Muss ist in gewisser Weise oft, ich tue es halt für die Zukunft.
Mhm. Und das engt sehr ein. Wie gesagt, ich kenne es von mir sehr gut, wenn ich so, ich muss jetzt das und das noch arbeiten, weil damit ich dann hin und her, das, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich mich nicht hinsetze und das mache. Aber wenn es dann einen anderen Zugang hat oder andere, ja, wenn es anders gesehen werden kann und kein Muss ist, sondern so, ich entwickle da auch was weiter, ich mache das ja, damit es dann noch besser wird für mich und für alle Mitarbeitenden zum Beispiel, dann kriegt es eine ganz andere Energie.
Ja, in diesem super einfachen Einkaufsbeispiel ist, ja, du machst es für den Zukunftsbernd, der sonst vor seinem leeren Kühlschrank steht. Du tust es dem zuliebe, damit der was zu essen hat am Sonntag. Hm. Du machst dir die Arbeit, damit die Arbeit leichter wird anschließend. Hm. Holst die Freundin ab, damit die es schön hat.
Und da wieder schön zu sehen, es braucht das Denken und die Intelligenz oder eine Intelligenz, damit es überhaupt gesehen werden kann und dann entschieden werden kann. Das Können. Das ist der Mensch hier, das Wundermensch, der das kann.
Mhm. Genau. Und das ist die Intelligenz, die darauf achtet, wie ist es, dieselbe Situation so zu beschreiben oder so zu beschreiben. Ja? Also ich mache das mir zuliebe oder meiner Freundin zuliebe oder meinem Team zuliebe. Oder ich muss, wie sich das anders anfühlt. Und beides sind nur Beschreibungen. Also nicht die eine ist richtig, die andere ist falsch, sondern die fühlen sich halt einfach unterschiedlich an. Die haben unterschiedliche Erlebensweisen.
Was auch wieder spannend ist, finde ich, wenn man jetzt wieder das Beispiel Einkauf hernimmt und der ein Freund, nicht ich, versumpert dann am Telefon auf der Couch und dann um 8 Uhr sind alle Geschäfte zu und dann steht man vor leerem Kühlschrank. Dann könnte der Gedanke kommen, ja, was bin ich für ein Punkt, 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 dass man doch selber dann eigentlich oder dass die Gedanken noch da draufhauen irgendwie.
Ja. Und aber das hast du ja wahrscheinlich auch mal. Das hat dein Freund ja wahrscheinlich auch mal getestet. Wie das dann ist mit dieser Beschreibung, was bin ich für ein, was auch immer.
Ja, aber ich meine, es ist so wichtig, dass man da diesen Schritt daraus macht. Dass man das wirklich nicht sagt, ich bin meine Gedanken. Also ich bin ausschließlich das, was meine Gedanken sagen, sondern da ist der Gedanke. Ist das schon wieder ein Riesenunterschied?
Ja. Ja, und das ist eine sehr praktische und sehr wesentliche Erfahrung. Das Denken ist in gewisser Weise mindestens so ein Selbstläufer wie Atmung. Atmung ist ein gutes Beispiel, weil wir können auf unseren Atem achten und wir haben auch einen Einfluss auf den Atem. Wir können für einen Moment die Luft anhalten oder wir können tiefer atmen. Ja, wir haben einen gewissen Einfluss, aber das braucht es nicht, weil es läuft auch ohne uns. Und so ist das Denken auch, das nicht auf eine Einladung wartet. Sollen wir mal was denken, Boss? Sag Bescheid, wenn. Ne? Gibt es so eine gewisse Autonomie im Denken. Und gleichzeitig ist das Denken ja nicht total abgekoppelt von uns und vom Erleben oder so, sondern es ist einfach eine Funktion, eben wie Atmen oder Verdauen. Eine Funktion, die ihr Bestes tut und in dieser Parallelwelt des Denkens versucht, eine gute Orientierung zu finden. Aber wie jede andere Fähigkeit ist Denken auch was, was wir erstens gelernt haben und zweitens, was wir noch nicht zu Ende gelernt haben. Also zum Beispiel, das Denken kann verstehen, dass es keinen besonders guten Sinn für Timing hat. Also, dass es sehr schnell asynchron wird, weil es in seiner Natur liegt, über was nachzudenken, was gerade nicht ist. Und das ist manchmal sinnvoll, zum Beispiel, wann kommt die Freundin an, wann macht der Supermarkt zu? Beides ist gerade nicht jetzt. Und wenn die Antwort ist, ja, nicht jetzt, also brauchst du nicht drüber nachdenken, dann könnte es sein, dass Sonntag ein Hungertag wird und die Freundin sauer wird. Dass das Denken in die Zukunft gehen kann oder in die Vergangenheit gehen kann, ist halt einfach sein Wesen. Deswegen hat es einfach kein sehr wenig Gefühl für das einfach Dasein in diesem Moment, weil was gibt's hier zu denken? Das Denken ist nicht nur so der Selbstläufer, der so vor sich hin, das ist nicht nur ein blinder Mechanismus. Im Denken ist auch eine Intelligenz, die verstehen kann, was die Funktion vom Denken ist und wann es Denken braucht, wann Denken sinnvoll ist und wann nicht. Das ist was, was im Denken ankommen kann. Wir könnten das als, um mal so ein altes Wort zu benutzen, wir könnten das wie Demut nennen, was das Denken lernt. Dass es erkennt, was sein Platz ist und dass es nicht der Boss ist. Sondern dass es oft nützlich ist und oft auch nicht. Und es kann sehr zufrieden sein in dieser Rolle. Und es kann sein, zum Beispiel, dass Gedanken losgehen zu einem bestimmten Thema. Wie wird das werden, wenn? Oder sonstige Sachen. Und das ist gleichzeitig die Gefühlsreaktion zeigt, ja, okay, das ist kein guter Zeitpunkt. Ich bin gerade in einer anderen Situation. Und dass das Denken sagt, ah ja, alles klar, Entschuldigung, bis später. Das Denken ist auch lernfähig und es lehrt durch diese Erfahrungen, dass es manchmal einfach nicht den Boss spielen muss, nicht bestimmen muss. Dieses Vertrauen kann im Denken ankommen. Und das ist nicht ein für alle Mal, aber das Vertrauen wächst halt aus den Erfahrungen, wie wenig Rolle das Denken in all unseren Glücksmomenten gespielt hat. In diesen Momenten von alles passt. Dieser Moment ist einfach ein Wunder. Es ist einfach ein zauberhafter, wundervoller Moment, dass das in dem Moment keinen Abgleich gibt mit, ja, das ist jetzt eine 9,5 von 10 oder so, sondern das ist einfach keine Bewertung, keinen Vergleich braucht in dem Moment, sondern einfach ein Berührtsein.